Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt.
Und damit herzlich willkommen zur 25. Episode Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode spreche ich mit Menschen aus dem Spektrum der Selbsthilfe über ihre Erfahrungen, Selbsthilfearbeit und weitere Themen. Wie gewohnt findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode weiterführende Informationen zum Thema und unserem Gast. Dort gibt es übrigens auch Kontaktmöglichkeiten, falls ihr Anregungen oder Wünsche für kommende Episoden habt. Und für konstruktive Kritik sind unsere Ohren ebenfalls offen. Manchmal ergibt es sich in dieser Podcast-Serie, dass wir Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Dazu gehört auch Prostatakrebs. In Episode 19 haben wir mit Volkmar Hofmann von der Prostata-Selbsthilfegruppe Nordharz gesprochen, über Ängste, Männlichkeit und Vorsorge. In der aktuellen Folge möchten wir daran anknüpfen und freuen uns auf neue Eindrücke und Erfahrungen. Übrigens, ihr wünscht euch bestimmte Themen in Selbsthilfeaufsendungen oder einen Nachklapp zu Themen früherer Episoden? Dann schreibt uns einfach eine Mail, die Adresse findet ihr in den Shownotes. Unsere 5 Fakten zum Einstieg ins Thema findet ihr ausführlich in Episode 19. Hier folgt die Kurzversion als kleine Erinnerungsstütze. Erstens. Die Prostata ist an der Spermabildung und dem Hormonstoffwechsel beteiligt. Zweitens. Eine Erkrankung der Prostata macht sich am häufigsten durch indirekte Symptome bemerkbar, etwa Probleme beim Wasserlassen. Drittens. Folgende 3 Prostataerkrankungen treten am häufigsten auf. Die Prostataentzündung, die gutartige Prostatavergrößerung und Prostatakrebs. Viertens. Maßnahmen zur Früherkennung von Prostatakrebs werden ab 45 empfohlen, bei einer familiären Vorgeschichte in puncto Prostatakrebs ab 40. Fünftens. Laut AOK nahmen zwischen 2009 und 2020 nur knapp ein Drittel der versicherten Männer zwischen 54 und 70 die Vorsorgeleistung in Anspruch. Und damit komme ich zum Gast dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Rüdiger Bolze, der 2004 aufgrund von Prostatakrebs operiert wird, 2005 die Leitung der damals noch neuen Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Halle übernimmt, Zitat, eigentlich nur vorübergehend, und mittlerweile Leiter des Regionalverbands Neue Bundesländer Prostatakrebs ist. Hallo Rüdiger, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich sein darf und dass es mir Spaß macht, mal auch sowas mit zu kommentieren, weil es mich selber betrifft. Und da ich durch meine langjährige Tätigkeit innerhalb der Selbsthilfe viel gelernt habe, viel erlebt habe, gute Freunde getroffen habe und ich jetzt nicht bereut habe, aber dann 2026 nach 20 Jahren Tätigkeit dann meine aktive Tätigkeit beende und werde dann wie jeder anderes Mitglied nur noch Gast sein, weil man hat auch Familie, man hat auch ein bisschen Freizeit. Und ich werde jetzt 80 und werde dann mit 82 meine Arbeit beenden. Und mit 82, ich glaube, dann habe ich das erreicht, was ich wollte. Und das ist mein Herangehen und das ist meine Überzeugung. Und aus dem Grund mache ich die Arbeit.
Ich habe in der Einleitung gesagt, schön, dass du da bist. Aber genau genommen sind ja wir, zwar nicht bei dir konkret zu Hause, aber vielleicht magst du uns mal erzählen und dem Publikum, wo sind wir denn hier gerade eigentlich?
Wir sind hier in der Anhaltischen Krebsgesellschaft, mit der wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Ich bin auch Mitglied im Beirat der Anhaltischen Krebsgesellschaft, noch außerdem, also ich bin vielseitig tätig und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Lam Weise, der die Chefführer der Anhaltischen Krebsgesellschaft, die unterstützen uns viel, haben auch uns heute den Raum zur Verfügung gestellt. Und es macht Spaß, wenn du jetzt Partner hast, die sehen, du möchtest wohl einen Partner haben, der mit dir zusammenarbeitet, der dich versteht und auf den du dich verlassen kannst.
Kommunikation auf Augenhöhe ist ja idealerweise eine Kernkompetenz der Selbsthilfe. Du hast es schon angesprochen, Selbsthilfegruppe. Du bist Leiter und Sprecher der Selbsthilfegruppe Körperschaft Selbsthilfe Prostatakrebs Halle. Gründung 2003, gerade 30 Mitglieder. Vielleicht stellst du die Gruppe mal vor. Für wen seid ihr gedacht? Wen heißt ihr da herzlich willkommen? Einzugsgebiet? Und was macht eure Gruppe so toll?
Also das Einzugsgebiet ist nicht nur Halle, sondern Umgebung. Wer jetzt von Mittenberg oder von Zeitz kommen will, kann. Für uns ist wichtig, wir wollen eine Gruppe sein, die nicht nur innerhalb der Gruppe arbeitet, sondern eine Gruppe, die für alle zugänglich ist. Also unsere Gruppentreffen sind alle öffentlich. Die werden auch in der Tagespresse bekannt gegeben, mit Ort, Uhrzeit und den Referenten und Thema. Und somit ich auch weiß, es kommen auch Betroffene, die nicht zur Gruppe gehören, die aber mal meinen, das eine Thema, wie jetzt sagen wir, wie Professor Schostak oder Professor Nara, das sind die Namen, die sind hier bekannt, kommen, dass dann der Zuspruch größer ist, dass er nicht nur uns von der Gruppe kommt, sondern dass er auch, und wir legen großen Wert, dass die Frauen mit teilnehmen. Denn die sind genauso betroffen wie wir, teilweise noch ein bisschen mehr, weil sie die Belastung haben. Sie müssen auch auf unsere Krankheit eingehen, wir müssen mit uns umgehen können. Ich habe mal das Erlebnis gehabt, da war ich in Cottbus bei einer Gruppe, da waren zwei Frauen und da habe ich den Leiter gefragt, die sagt, bei euch nehmen wir keine Frauen teil, nee, das wollen wir nicht. Ich sage, warum? Aus welchen Gründen? Ja, die Frauen, die haben ja bei Prostatakrebs nichts zu tun, die haben mit der Krankheit ja nichts zu tun. Und ich sage, aber die Frauen haben doch genau dieselbe Last mitzutragen. Die müssen sich doch um euch kümmern und sind doch mitbelastet. Warum? Nein, das wollen wir nicht. Solche Gruppen hast du denn auch, sie ist ganz selten. Also bei uns gibt es das nicht, bei uns sind die Frauen voll integriert und können auch voll an unserem Gruppenleben teilnehmen.
Habe ich in einem Artikel auf eurer Website gelesen, Partnerinnen und Partner sind explizit und ausdrücklich auch erwünscht. Das klingt so, als ob ihr nicht nur klassische Gruppentreffen veranstaltet im Sinne von Gesprächsrunden, sondern dass das konkret auch immer Infoveranstaltungen sind?
Ja, unser Gruppenleben ist so aufgeteilt, dass wir im Schnitt 5 bis 6 Vorträge im Jahr haben, rein jetzt zum Thema Prostatakrebs oder was jetzt noch wichtig ist, wie wir ein Thema dabei haben wie Hautkrebs, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Wir haben dabei gehabt Herz. Und wir wollen nicht nur Themen haben zum Thema Prostatakrebs, weil dann die Gefahr besteht, wenn du 12 Vorträge nur Prostatakrebs, dass die sagen, da davon haben wir die Hälfte schon gehört. Weil es ist die Grundaussagen ändern sich nicht beim Thema Prostatakrebs. Du hast zwar jetzt mal neue Therapiemöglichkeiten, die erweitert werden, oder neue Medikamente, aber Prostatakrebs bleibt Prostatakrebs. Du kannst die nicht ändern. Und die Symptome sind ja dieselben. Und da musst du eben so versuchen, das Gruppenleben so zu gestalten, dass es nicht einseitig nur Prostatakrebs wird. Wir haben auch, den machen wir jedes Mal im August in jedem auf dem Sportplatz, machen wir eine Mitgliederversammlung und anschließend grillen. Da sind auch immer die Frauen dabei, wo wir sagen, so, jetzt mal eine Treiberstunde zum Thema unter Gruppe und dann ist aber das Wort Prostatakrebs beiseite gelegt. Da lade ich auch dazu manchmal Referenten ein, die ich sehr gut kenne, damit die das dann auch mal sehen, dass wir nicht nur über Prostatakrebs unterhalten. Im September machen wir immer eine Fahrt, wo wir eine Reha-Klinik besuchen und dann uns den Nachmittag in der Umgebung das anschauen, was sehenswert ist. Und das macht auch viel Spaß, weil du dann auch immer weg von Prostatakrebs bist, sondern mal was anderes siehst, dich über was anderes unterhalten kannst. Ich habe auch bei jeder Gruppe dabei, die könnten sich 12 Monate nur über das Thema Prostatakrebs unterhalten, die möchten nur Vorträge hören, aber bei 30 Mann musst du ihn abwägen.
Das heißt, als Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe habt ihr natürlich den Schwerpunkt Prostatakrebs, ja, aber ihr seid themenoffen, das klingt
wir
so.
Wir sind themenoffen und für was Neues immer zu begeistern.
Sehr gut. Welchen Zweck hat denn für dich eine Selbsthilfegruppe?
Also wir haben 3 Sachen, was wir auch in unserem Flyer haben. Einmal das Zuhören, Informieren und Unterstützen. Zuhören meine ich das, wenn jetzt ein Betroffener, der die Diagnose Prostatakrebs erfahren hat, ruft an und sagt, ne, mir hat jetzt der Arzt empfohlen, ich soll operiert werden. Und dann frage ich immer, na, was ist denn Ihr BSA-Wert? Ist denn bei Ihnen schon aus den Gewebeproben entnommen worden, 12? Ich sage, das Gewebe wird dann, da wird standen, werden Gewebeproben genommen und an der Hand der Gewebeproben kann der feststellen, ob es ein bösartiger Krebs ist oder ob es eben ein Haustierkrebs ist, wo eben der Krebs die Prostata nicht verlassen hat. Und das müssen Sie wissen. Ja, und dann können Sie abwägen. Da bloß die Entscheidung, die treffen Sie. Die kann ich keinen Arzt abnehmen, die können wir nicht abnehmen. Und unterstützen ist eben, wenn jetzt bei Schwerbeschäden ausweitet und andere Sachen, was jetzt, dann unterstützen wir die. Oder wenn jetzt jemand im Krankenhaus, wenn da jetzt operiert worden ist, oder wenn man sagt, ich möchte aber jemand, oder bei Gespräch, wo es jetzt um Bestrahlung und alles geht, dann kann der sagen, ich möchte aber jemanden aus der Selbstgruppe dabei haben. Und das kann die Klinik nicht sagen, dürfen wir nicht. Und da können Sie mit teilnehmen als Gruppensprecher, aber müssen dann aber gleich die Gewissheit abgeben, dass sie das, was da besprochen worden ist, nicht weitergeben, noch nicht immer in der Gruppe.
Was können denn Interessierte generell von einer Selbsthilfegruppe oder eurer Selbsthilfegruppe erwarten? Und vielleicht wichtiger, was können Interessierte denn nicht erwarten?
Also sie können erwarten, dass sie von uns die Unterstützung und den Hinweis bekommen, wo kann ich mich informieren, wo sind gute Kliniken, wo sind gute Ärzte, die wir durch unsere Arbeit in der Selbsthilfegruppe empfehlen können, wo wir genau wissen, also da kommt eine gute Information, da werden sie auch gut eingewiesen. Das ist hier wichtig, denn als Betroffener will ich wissen, was gibt es für Therapiemöglichkeiten, welche Nebenwirkungen ergeben sich und wer ist der Operateur bei der OP. Und das sollte man sich kundig machen, denn wenn die OP vorbei ist, ist es zu spät.
Ja, was können Interessierte nicht erwarten?
Also, dass wir ihnen jetzt vorschlagen, was für eine Therapie durchgeführt werden soll, dass wir für sie einige Gänge abnehmen oder dass wir jetzt sagen, wir erledigen das für euch. Für uns ist wichtig, dass wir unterstützen. Weil ich hatte im Regionalverband mal ein Gespräch mit einem Herrn, der hat sich erstmal vorgestellt. Ich sage, ja, um was geht's? Sagt dann, ja, ich bin 60, meine Frau ist 40 und ich habe jetzt die Diagnose gekriegt, OB. Und da sind da dann die Samenstränge, deswegen, und ich bin da dann nicht mehr. Ich sage, ja. Dann würden Sie mir die von der OB abraten. Ich sage, wie soll ich sie von... Ja, aber Sie müssen mal verstehen. Ich bin 60, meine Frau ist 40 und die, wenn das Sexualleben ist, ist dann nicht mehr so. Und dann will die sich scheiden lassen. Und nach so drei Wochen habe ich denen gesagt, wissen Sie was? Also ich habe jetzt noch einen Arzttermin, wir brechen ab. Weil den ging es ja bloß um das Thema Sexualität.
Sexualität kann natürlich ein wichtiges Thema, ja, gerade bei Prostatakrebs sein, aber es ist auch kein also Thema, was man jetzt zwischen Tür und Angel mal eben am Telefon
man bespricht. Man muss sich das auch, das sage ich immer meinen Leuten, wenn ihr jetzt oder betroffen mich anrufen, ziehen Sie Ihre Familie mit dazu. Jemand, der Sie begleitet, damit derjenige schon erstmal hört, was wird denn da gemacht? Welche Nebenwirkungen können denn entstehen? Dann können Sie das in der Familie schon mal klären. Meine Frau war bei der Einweisung mit dabei in Kreuwitz in Halle und die hat genau gehört, was bei mir gemacht wurde und konnte dann auch selbst mit einschätzen. Weil dann kann man es gleichzeitig besser verarbeiten, wenn man es jetzt alleine zu Hause sitzt und sagt, Mensch, in drei Wochen bin ich mit der OP dran. Wie verläuft die? Was habe ich von Nebenwirkungen? Ist mein Leben genau noch so, wie es war? Ist nicht. Kann ja nicht sein. Weil sie haben hier Einschränkungen. Bloß ich, meine Devise war von Anfang an, ich habe immer gesagt, denk dran, weil die Diagnose Prostatakrebs, sterbt ja nicht. Ja, das ist doch, wird immer gesagt, fast jeder Dritte stirbt an Prostatakrebs. Ich sage, das stimmt nicht. Jetzt haben wir so viele Therapiemöglichkeiten und Medikamente, dass die Todesrate sehr gering ist, wenn es rechtzeitig erkannt wird.
Rüdiger, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du es gerade selbst angesprochen hast, deine Diagnose. Nimm uns mal gedanklich mit zurück.
Also ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, dann hat er die Tastuntersuchung gemacht und da hat er gesagt, Herr Bolze, irgendwas stimmt nicht mit Ihrer Prostata, das kommt mir also beim Abtasten komisch vor. Und dann hat er seine Sekretärin reingerufen, rufen Sie mal in Kreubitz an und machen Sie mal für einen Bolz-Termin. Und da habe ich gesagt, wieso ein Termin? Da war mal meine Frau mit dabei, habe ich schon, die hat das alles mitgehört. Naja, das, ich kann das so ohne, nur mit der Tasche oder so, kann ich fühle zwar, dass die Brust da vergrößert ist, aber ich weiß nicht, ist es jetzt Haustier oder ist es schon jetzt weiter? Hm.
Was geht da in dir vor?
Da habe ich gesagt, weißt du was, ja, mir hier so rumgrübeln, was es werden kann, was es nicht wird, dann hören wir uns das an, was die in Kreubitz sah. Ich hatte den Termin und meine Frau, ich habe auch gleich gesagt, wo ich dort war, meine Frau ist auch mit dabei und ich möchte an dem Gespräch teilnehmen. Wir machen das gemeinsam. Und da hat er mir das erklärt, alles, und die ganzen Nebenwirkungen mit genannt, entscheiden sie sich. Da habe ich das mit der Frau abgesprochen und dann habe ich angerufen, ja, ich nehme den Termin wahr und dann bin ich operiert worden. Und ich habe nie das Problem gehabt der Inkontinenz und habe auch so danach keine Beschwerden mehr gehabt. Das Einzige, was ich, bei mir ist der BSA nach einem Jahr wieder angestiegen. Nach einem Jahr ist eigentlich ein bisschen komisch. Und dann habe ich Hormontherapie bekommen und die habe ich dann 2007 abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich lasse mich nicht vierteljährlich mehr spritzen. Und dann habe ich einen Strahlentherapeut, einen Professor Vordermark, der ist so in der Gruppe, und den habe ich das mal mitgeteilt. Er sagt, da bringen Sie mir mal doch mal die Unterlagen. Und dann bin ich zu ihm hin und hat er geguckt, da hat er bolzelt, nee, ich vermute, bei Ihnen ist in der Loge sitzt noch Erreger. Und der hat den Anstieg des Prostatakrebs hervorgerufen. Und dann bin ich, dann habe ich gesagt, wir können eins machen, wir bestrahlen. Und dann habe ich 36 Bestrahlungen gekriegt mit 70 Cray. Und danach mein BSA-Wert nicht mehr messbar und bis jetzt toll, toll, toll.
Ja, du hast so ein paar potenzielle Folgeerscheinungen schon selbst angesprochen. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was in dir vorgegangen ist, als du die Diagnose bekommen hast. Prostatakrebs ist ein sensibles Thema für viele Männer. Welche Ängste haben dich da umgetrieben?
Ängste in dem Sinne nicht. Also ich habe immer gesagt, du hast die Krankheit, du musst sie akzeptieren, du musst sie auch verarbeiten. Das Problem war eben, wie empfindet das deine Umgebung, deine Sportkameraden? Kannst du dein Leben noch so führen, wie du es vorher konntest? Was für Einschränkungen hast du? Was macht das mit der Familie? Das Umfeld ist hier wichtig. Steht das noch zu dir oder lässt dich fallen, dass du dann auf einmal von deinen Partnern oder von deiner Umgebung, die Freunde, die immer zu dir gehalten haben, wenn man sagt, du hattest Prostatakrebs, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das habe ich eben nie gekannt, weil ich eben bei Zeiten an meine Freunde rangegangen bin. Auch in der Familie das alles besprochen habe. Mein Sohn wusste das alles genau. Somit hatte ich nicht das Gefühl, dass ich alleine bin mit meiner Krankheit, dass ich unnötige Ängste aufbauen muss, dass ich verstanden werde, die anderen mich verstehen und das kameradschaftliche Verhältnis darunter nicht leidet, sondern dass man weiterhin auch Freunde bleibt und noch vieles gemeinsam machen kann, mit kleinen Einschränkungen. Ich konnte den Sport nicht mehr so machen, wie ich wollte, musste aber mit dem Fahrrad fahren, manches, wo man sagt, da muss man kürzer treten. Aber ich habe das nie als Belastung in dem Sinne gesehen, weil ich eben immer gesagt habe, von dir aus, du musst die Krankheit verstehen als deine Krankheit, aber nicht eine Krankheit, die dich nun vollkommen einschränkt, wo du nichts mehr machen kannst, wo du von der Umwelt vollkommen abgeschnitten bist, sondern mit Einschränkung kannst du alles noch machen, was du möchtest, und das musst du dir zutrauen. Und durch die Selbsthilfegruppe ist mir das eben sehr leicht gefallen, weil ich eben mit Gleichen, die das gleiche Problem hatten, wie ich sprechen konnte und somit auch die Ängste nach außen empfielen. Ich spreche offen über meine Krankheit.
Das klingt so, als ob du in einem stabilen sozialen Umfeld aufgefangen wurdest.
Wenn du das nicht hast.
Denkst du, die Selbsthilfegruppe oder auch generell Selbsthilfegruppen sind für Mitglieder bisweilen auch so ein soziales Netz, um in so einer Situation aufgefangen zu werden?
Ja, Unterschiedlich. Es ist unterschiedlich. Es kommt immer auf den Betroffenen selbst an. Ich merke auch, wenn sie zu uns in die Gruppen kommen, wenn du dann fragst, erzähl mir doch mal über deine Krankheit, wie ist denn das? Das wollen viele nicht. Aber wir haben, also allgemein, kommen die gerne und kommen auch, es sind auch Rastoffe, die nur mal zu bestellen, speziell Vorträge kommen, die sagen, ich will nicht in die Gruppe rein, aber ich würde mir mal den und den Vortrag anhören. Das können sie, weil wir ja unsere Veranstaltung öffentlich machen und da kann jeder, der jetzt Interesse hat, ob Frau oder Mann, kann an unserer Veranstaltung teilnehmen. Kostenlos, brauche nichts zu bezahlen.
Kostenlos ist auch die nächste Kategorie, die wir standardhalber in den Episoden einbauen, und zwar 5 Stichpunkte. Ganz einfach, ich stelle dir 5 Fragen, die du aus dem Bauch heraus bitte beantwortest. Das sind jetzt also 5 Stichpunkte zu Rüdiger Bolzer. Über welches Thema kannst du mit Freunden endlos reden?
Über Sport, weil ich ja seit meinem 10. Lebensjahr im Sport tätig bin. Ich mache ja außerdem Selbsthilfe, mache ich noch im Verein Finanzen, Abteilung Fußball und habe schon Übungsleiter gemacht, solange ich es konnte. Also ich bin durch Sport sehr vielseitig unterwegs und das ist auch mein Hobby, was ich so am meisten mit durchführe.
Wann klingelt morgens dein Wecker?
Also ich stehe meistens vor 8 nicht auf und dann stehe ich auf, wasche mich und dann ist es das Frühstück fertig und frühstücke und dann setze ich mich meistens so eine Stunde am Laptop, gucke, ob ich neue Informationen habe, ob ich Mails habe. Mache auch mal einen Spaziergang. Also ich mache jeden zweiten Tag mindestens eine Stunde.
Welches Essen, also welches Gericht, wird völlig unterschätzt?
Gemüse wird vollkommen unterschätzt.
Wir brechen hier mal die Lanze für die Gemüsebrühe. Sehr gut. Was bedeutet für dich Partnerschaft?
Das ist sehr wichtig, weil als Partnerschaft ist jetzt mit denjenigen, mit denen ich zusammen bin, mit denen kann ich meine Sorgen und Nöte teilen. Bei mir in der Gruppe, meine Frau ist immer mit dabei, die macht auch den ganzen Schriftmitkehr mit vom Regionalverband. Und da sind Probleme, was wir denn gemeinsam diskutieren können, wo sie auch manchmal nicht immer der gleiche Meinung ist und sagt, ne, du kannst nicht nur bloß deins sehen, du musst auch mal die Gruppe sehen. Dann sage ich ja. Aber ich habe die Verantwortung und wer die Verantwortung trägt, hat auch das meiste Sprachrecht und das, den sagt aber Deckel dran. Das sind alles ältere Menschen. Das hilft mir sehr, weil man dann viele Probleme gemeinsam lösen kann und dann nicht. Und dann ist das aber auch, wenn mir das Problem gelöst wird, abgehakt. Der wird nicht noch einmal 3 Tage drüber gesprochen, sondern dann haben wir das geklärt und dann ist es gut.
Also Partnerschaft bedeutet für dich Unterstützung.
Ja, das ist sehr wichtig.
5. und letzte Frage. Wenn Prostatakrebs ein Tier wäre, welches und warum?
Das ist jetzt unverschlafbar. Ein Tier, was sehr anschmiegsam ist und das Tier merkt, ich als Mensch will ihr nicht Böses tun, sondern wir sind wie so eine Gemeinschaft, die zwar unterschiedlich aufgebaut ist, aber das Gleiche wollen, Zärtlichkeit, Gemütlichkeit und Selbstständigkeit.
Welches Tier fällt dir da ein?
Katze. Oder Hunde sind sehr, merken genau, meine ich es als Partner mit ihnen gut und zeige das auch nach außen. So kann ich das auch, ich kann zwar mit dem Hund nicht über meinen Prostatakrebs sprechen, aber ich kann ihm meine Zärtlichkeit und meine Zuneigung zeigen und die kriege ich dann von dem Tier zurück. Der besser teilweise wie vom Menschen.
Prostatakrebs mal als Hund. Gut. Das waren 5 Stichpunkte zu Rüdiger Bolzer. Rüdiger, du hast uns schon deinen Einstieg in die Selbsthilfe so ein bisschen skizziert. Und mittlerweile machst du das seit
2005 in der Selbsthilfegruppe und seit 2007 im Regionalverband.
Und das machst du ehrenamtlich?
Ja.
Was ist deiner Meinung nach der Stellenwert heutzutage von ehrenamtlicher Arbeit, von ehrenamtlichen Mitarbeitern? Die Selbsthilfe basiert größtenteils auf Ehrenamtlichen.
Ja, es ist das, was viele als SAG-Leiter haben, obwohl sie sagen, das ist für mich ein Problem, was ich nicht verstehe. In der Öffentlichkeit und auch in der Politik wird immer wieder gesagt, Ehrenamt und ehrenamtliche Arbeit ist sehr wichtig. Und ohne die würde das Gesundheitswesen in ja nicht existieren, weil wir vieles abnehmen, was der Arzt nicht machen braucht. Denn der Arzt hat nicht Zeit, sich eine halbe oder dreiviertel Stunde mit dem Betroffenen zu unterhalten. Wir haben das in der Selbsthilfe, weil wir können uns den Patienten widmen und dadurch ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das ist sehr wichtig. Und wir haben im Regionalverband, wir hatten dreimal versucht, einen Vertreter der Bundesregierung, der für Selbsthilfe und alles verantwortlich ist, hat mir eingeladen nach Bad Tabarz. Und vier Wochen vorher kriegte ich jedes Mal die Antwort, ja, wollen Sie, ich wäre gerne gekommen, hätte auch gesprochen, aber ich habe einen wichtigen Termin und so muss ich Ihren Termin leider absagen. Ich habe eine Einladung gekriegt gehabt hier von Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, die Magdeburg, wo die fürs Ehrenamt ausgeteilt wurden. Das war eine sehr gute Veranstaltung, da habe ich mich auch gefreut, weil das war wirklich eine Anerkennung unserer Arbeit war, wo man auch gewürdigt wurde. Das war wirklich sehr gut und sehr lobenswert.
Ich habe bei Ehrenamt immer das Gefühl, dass ehrenamtliche Tätigkeit früher mal dazu gedacht war, um ein zusätzliches Fenster zu sein, durch das ein bisschen mehr Licht ins Haus kommt. Und mittlerweile ist es aber eine tragende Säule, ohne die dann das Haus einfach zusammenfällt. Ja, das sollte ja eigentlich auch nicht sein.
Weil auch die Ärzte jetzt eingesehen haben, dass wir als Selbsthilfe und die Selbsthilfegruppen für sie keine Belastung darstellen sollen, sondern wir wollen ja, wie ich schon vorher sagte, Partner sein. Partner, die sich jedenzeitig vertrauen, die von uns Informationen bekommen über die Selbsthilfegruppe, über die Mitglieder und wir von ihnen Informationen bekommen über Therapiemöglichkeiten, über neue Medikamente und was in der Medizin jetzt Neues gibt. Weil das kann ich als SAG-Leiter nicht wissen. Ich bin nicht kein Mediziner.
Was wünschst du dir denn in Zukunft für Ehrenamtliche?
Dass man uns mehr zuhört, dass man auch mal in die Selbsthilfe kommt, in die Gruppen und dann mal mit den Betroffenen spricht.
Ja, spannendes Thema Ehrenamt an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir packen euch mal ein paar Quellen und eine Linksammlung in die Shownotes. Pass auf. Ich würde dir gerne was vorlesen, ein kleines Zitat, ein Auszug aus einer Pressemeldung und vielleicht können wir uns danach über dieses Thema unterhalten. Zitat: Mit der Errichtung eines flächendeckend arbeitenden Krebsregisters nahm die DDR international eine Vorreiterrolle ein. Der frühe Beginn der Krebsregistrierung und auch die elektronische Erfassung der frühen Jahrgänge ab 61 ist in Deutschland einmalig. Auch weltweit gibt es nicht viele vergleichbare Krebsregister. Senatorin Ulrike Gothe spricht außerdem von einem medizinhistorischen Wert und einem historischen Wert vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen Geschichte. Jetzt dazu die Einordnung. Ab 1953 gab es in der DDR eine Meldepflicht. Jede Krebserkrankung musste dem nationalen Krebsregister der DDR gemeldet werden. Nach der Wiedervereinigung ging dieses Krebsregister im GKR auf, dem gemeinsamen Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Und dieser umfangreiche Datensatz wurde mittlerweile in das Bundesarchiv aufgenommen. War mir vor dieser Episode auch gar nicht bewusst, dass die DDR da so eine kleine Vorreiterrolle hatte. Rüdiger, du schöpfst aus einem Pool mit viel Lebenserfahrung. Was sind denn deine Erfahrungen mit Krebs und Krebserkrankung und vielleicht auch Vorsorge in der DDR?
Aus meiner Sicht war die Betreuung zu DDR-Zeiten nicht schlecht und man hat sich auch wohlgefühlt, weil man hier rundum betreut wurde. Und mit den Krebsregister war ich auch in dem Sache gut, weil ich auch dessen weitergegeben wurde. Die haben sich untereinander ausgetauscht. Also das war eine flächendeckende Information. Und das war nach der Wende, was wir auch in der Selbsthilfe bemängelt haben, dass das auf einmal weggefallen war. Denn wir haben ja, das kennen wir ja, wir haben ja auch mit den Prostak-Zentren Kooperationsverträge. Und wir wissen ja, dass viele Daten innerhalb der Zentren ja nicht weitergegeben werden.
War Vorsorge in der DDR, also Krebsvorsorge speziell, überhaupt ein Thema?
Ja, Also wir sind ja in meinem Beruf, ich war ja im Baugewerbe tätig und wir mussten jedes Jahr, zur Untersuchung, Volluntersuchung, da wurde alles untersucht. Und es war ja auch in Neustadt, stand ja auch der Röntgenwagen und alles, wo sie jedes Jahr mussten, wo sie auch untersucht wurden. Und da auch von den Betroffenen mehr Bereitschaft war, da gehe ich hin. Das ist das Problem, was wir jetzt haben, dass wir viele Männer nicht in die Vorsorge kriegen. Ich habe jemand zu einem Professor, ich habe jemand zu der AK, da war der Veranstaltung, da habe ich dann mal gefragt, sagen, was ist denn wichtiger? Die Vorsorge, die 30 Euro zu bezahlen für den Betroffenen oder eine OP, und mit, was ich jetzt durchmache, mit meinen Spritze für die jährlich, die 500 Euro kostet, im Jahr 2000 Euro, das zu bezahlen.
Ich habe den Eindruck gewonnen in der Vorrecherche zu unserer Episode, dass die ehemalige DDR, die neuen Bundesländer immer schon einen besonderen Bezug zum Thema Selbsthilfe hatten. Ich habe in dem Narcos-Magazin ein Zitat gefunden in einem Artikel zum Thema Selbsthilfe in der DDR. Zitat. Selbsthilfe, das Wort gab es vor der Wende gar nicht. Es gab Clubs und Angehörigengruppen. Welche Erfahrung oder welche Nichterfahrung hast du denn mit Selbsthilfe in der DDR gemacht?
Also ich habe nie das Thema Selbsthilfe irgendwie, ich sage, mich an die tragen worden oder ich habe mich damit befasst. Und man merkt das ja auch nach der Wende, wie viele Unterschiede es zu den Selbsthilfegruppen in den alten Bundesländern gab. Erstmal, was die finanziell an Unterstützung bekommen, schon ganz anders. Der ganze Aufbau ganz anders war. Auch jetzt Industrie mit dahinter stand und dort auch Unterstützung bekommen, was bei uns nicht war. Du hattest hier der eine Ansprechpartner, Maria, der Krankenkasse, der AK oder die IKK. Was anderes hattest du nicht. Du hattest hier auch nicht jetzt auch bei der Politik oder irgendwie in die Organisation Ansprechpartner, wo du sagen kannst, an den kann ich mich nur wenden. Weil wir im BBS sind, Bundesverband, dort haben wir einen Ansprechpartner, den Analytischen Krebsgesellschaft, da sind wir ja auch Mitglied im Regionalverband und Selbstgruppe, da haben wir Ansprechpartner. Und dann durch meine Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten, mit den Kliniken, habe ich eben eine große Spanne an Unterstützer, wo ich viele Informationen bekomme, die auch das einsehen.
Du hast den Bundesverband jetzt ein paar Mal erwähnt. Auch bei der Prostata-Selbsthilfe haben die neuen Bundesländer, ich will nicht sagen eine Sonderstellung, aber stechen zumindest in der Organisation hervor. Denn wenn ich mich nicht verguckt habe, haben die alten Bundesländer jeweils pro Bundesland einen eigenen Regionalverband. Wohingegen die neuen Bundesländer einen gesammelten Regionalverband haben.
Du hast zwei Regionalverbände und vier Landesverbände. Und wir haben eben das nicht Problem, aber dass wir jetzt innerhalb der neuen Bundesländer ein Regionalverband sind.
Woran liegt das?
Mit den älter werden der Mitglieder. Wie komme ich in der Region mit Partnern klar, die mich unterstützen, dass ich nicht alleine gestellt bin? Und ich muss dann immer versuchen, nicht alleine zu wirken, sondern ich muss versuchen, viele um mich zu scharen, damit ich eine breite Masse habe, mit der ich zusammenarbeiten kann, auf die ich mich verlassen kann und dann nicht auf einmal alleine da stehe und sage, oh, jetzt wird es mir zu viel, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt schmeiße ich hin.
Nun kann man sich in der Selbsthilfe fragen, wenn man das so hört und man steckt nicht so in der Organisation und Struktur drin wie du etwa. Warum gibt es denn einen Bundesverband und Landesverband und Regionalverband? Und ich habe dazu auf der Website des Bundesverbands mal ein Zitat gefunden, das jetzt folgt. Es liegt in der Natur der Sache, dass dem BPS angeschlossene Selbsthilfegruppen, also dem Bundesverband, angeschlossene Selbsthilfegruppen, auch gemeinsame regionale Interessen haben können. Und weiter, es gibt also gute Gründe dafür, dass sich Gruppen von Gruppen bilden. Beispiele für solche spezifischen regionalen Interessen, etwa in den neuen Bundesländern, habe ich noch nicht gefunden. Aber vielleicht hast du mal konkret so ein Projekt, was jetzt, sagen wir mal, euch auf regionaler Ebene betrifft, aber vielleicht nicht dem Bundesverband, damit man mal so ein Beispiel hat, warum Regionalverbände und Landesverbände wichtig sind und inwiefern die sich vom Bundesverband vielleicht unterscheiden.
Ja, der Bundesverband ist hier das oberste Organ, was jetzt die Selbsthilfegruppen betreut. Und der Bundesverband meint eben, regional sind die Selbsthilfegruppen verantwortlich. Und die müssen eben Projekte entwickeln, wo der Betroffene merkt, in meiner Region, ja, da wird was für mich getan, da kann ich hingehen, da kriege ich auch viele Informationen. Die Regional- und Landesverbände, ist fast dasselbe wie die Selbstgruppen, die sind eben immer in ihrer Region verantwortlich für die Selbstgruppen mit. Denn wir als Regionalverband, wir organisieren hier für die Selbsthilfegruppen mit unserer 2 Veranstaltungen im Jahr. Wo wir jetzt sagen, so, das sind Projekte zur Weiterbildung, zur Information und zum Kennenlernen. Der Bundesverband führt ja auch eine Veranstaltung durch. Bloß da ist hier das einzige Gespräch, ist zwar möglich, aber nicht in dem Umfang, als wenn du jetzt innerhalb des Regionalverbandes. Ja, wenn die Bundesverband, wenn wir uns treffen, na, da sind wir 150 SAG-Leiter. So in der Gruppe hast du jetzt 43, da hast du mehr Möglichkeit, auch das persönliche Gespräch führen. Und die regionalen Landesverbände sind eben aus meiner Sicht ein erweitertes Organ des Bundesverbandes, der die Aufgaben, die der Bundesverband jetzt nicht allein lösen kann, auf die regionalen Landesverbände überträgt und sagt, so, ihr seid an der Basis mehr wie wir, im Bundesverband in Bonn, und kümmert euch mal um die Probleme. Und wenn ihr dann nicht weiterkommt, dann ruft uns an und dann versuchen wir gemeinsam das zu lösen. Und das ist eben zum Teil das, wo wir sagen, da ist der Bundesverband noch ein bisschen weit weg von den Betroffenen.
Da gibt es also noch Luft nach oben.
Ja,
aber ihr seid mit 6 Bundesländern, also Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Sachsen-Anhalt und Thüringen, seid ihr ja schon einer der größten Regionalverbände, oder?
Ja.
Gibt es Anliegen?
Es gibt noch zwei Regionalverbände, das einmal Bremen und Bremerhaven und dann noch in hier Hannover um die Gegend rum, da ist noch einer, aber seit anderen sind. Aber wir sind mit den Selbsthilfegruppen mit dem stärksten Regionalverband innerhalb des BBS.
Habt ihr denn konkret Anliegen, die nur die alten Bundesländer? Quatsch. Habt ihr denn konkret Anliegen, die nur die neuen Bundesländer betreffen?
Nee, also die sind gleich auch in den alten Bundesländern, was vor Jahren nicht war. Die haben auch Schwierigkeiten mit den Gruppen mit Betroffenen, die sich der Gruppe anschließen oder auch die jetzt Führungsarbeit übernehmen wollen.
Was, wie und in welchem Maße haben 20 Jahre Selbsthilfe jetzt dein Leben verändert?
Erstmal, dass ich offener geworden bin, mir auch mehr Meinung anhören kann, auch wenn ich jetzt nicht immer der gleichen Meinung bin, aber gelernt habe, ich bin zwar anderer Meinung, aber der Weg ist derselbe, bloß auf einer anderen Ebene. Du bist ja so und ich bin ja so. Am Ende machen wir die gleiche Arbeit und wollen das gleiche Ergebnis. Und das ist dann, und vor allem, ich lernt auch jemanden zu achten, der jetzt tätig ist. Ja, ich habe am Anfang gedacht, wo ich so reingehorcht habe, geschnuppert habe, naja, du hörst dir das mal an, ja, mal sehen, wenn es dir gefällt, machst es. Und habe mir das auch angehört, auch wo ich den Regionalverband übernommen habe. Da habe ich auch gesagt, wie in der Selbsthilfegruppe, ich übernehme es erst einmal am Anfang und dann werden wir sehen. Aber du merkst dann, es macht Spaß. Deine Arbeit wird anerkannt, nicht von allen, aber sie wird anerkannt und du kannst anderen helfen und dir selber.
Inwiefern hat sich die Selbsthilfearbeit in deiner Wahrnehmung verändert? Also nicht konkret dein Bezug zur Selbsthilfe, sondern, also du hast jetzt ungefähr 18 bis 20 Jahre, glaube ich, Erfahrung. Ja. Wie hat sich denn der ganze Komplex Selbsthilfe verändert? Gibt es da andere Bedürfnisse bei Mitgliedern?
Bedürfnisse nicht, das ist immer noch das Ziel. Eine Selbsthilfegruppe ist da, um anderen zu helfen, zu informieren und zu unterstützen. Bloß das Aufgabengebiet ist größer geworden. Die Arbeit Selbsthilfe ist komplexer geworden. Du hast nicht nur die reine Selbsthilfegruppenarbeit, wo du dich sagst, wir treffen uns am Donnerstag 16 Uhr, dann trinken wir Kaffee zusammen, unterhalten uns ein bisschen und dann gehen wir auseinander. Du hast eben mehr die ganzen finanziellen Anforderungen durch. Du musst die Anträge, was du schreibst, das ist die alles Arbeit. Und die Wahrnehmung ist auch eine andere geworden. Es ist schon viel besser geworden, dass die Selbsthilfe mehr anerkannt wird, auch bei den Ärzten, dass wir wirklich als Partner angesehen werden und dass du auch, und ich höre das auch immer, ach, Herr Bolz, Sie sind ja auch mit hier zum Kongress, wo ich dann sage, ja, wo dadurch du auch ein breiteres Feld hast, wo du anerkannt wirst und wo ich dann höre von Mitgliedern, oh, die Frau Dr. Rüdiger, die hat wieder sehr gut über unsere Gruppe gesprochen und die freut sich schon wieder zu uns zum Vortrag zu kommen. Und dann siehst du, deine Arbeit hat Früchte getragen und es macht Spaß.
Rüdiger, das war jetzt ein sehr langes, schönes, ehrliches Gespräch. Zum Abschluss unserer heutigen Episode habe ich noch eine Bitte an dich. Beschreibe Selbsthilfe in einem Wort.
Es ist eine Arbeit. Arbeit von, als Betroffener für Betroffene.
Das war wohl ein zusammengesetztes Wort. Rüdiger, vielen Dank für deine Zeit. Weiterhin gute Gespräche in der Selbsthilfe. Und das war unser Nachklapp zum Thema Prostatakrebs. In den Shownotes findet ihr alle Quellen und weiterführende Infos zum Thema. In Episode 19 das erste Gespräch. Neue Episoden dieser Podcast-Serie erscheinen monatlich kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr Gesundheit zum Hören findet ihr in den anderen ausgesprochen menschlich Serien. BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, Pflege, Hand in Hand durch den Alltag und Gesundheitswissen kompakt. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Ich und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grutzke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Gerriet Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.